diese Frage, die mich einfach interessiert, warum beschäftigt sich jemand damit? Warum investiert jemand seine Zeit, um eben einem Dienst der Demokratie, das klingt so poetisch, aber um sich eben einfach zu beteiligen und seinen Beitrag auch zu leisten? Und was sind da einfach die Muster dahinter, die Erklärungen dahinter, die man suchen kann? Und das finde ich einfach sehr spannend, wenn man aus vielen Daten dann auch wirklich Struktur dahinter erkennen kann.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Dieses Fundament wollen wir stärken. Heute mit Katrin Prapotnik, Politikwissenschaftlerin an der Donau-Uni Krems. Ein Gespräch über gehaltene Wahlversprechen, den Preis von Regierungsbildungen und das Austrian Democracy Lab. Diese Episode von Wer jetzt wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich sitze heute mit der Katrin Prapotnik. Sie ist Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Donau-Uni Krems, studiert und promoviert an den Universitäten Wien, Hamburg, Paris und Brüssel. Und gemeinsam mit Christina Heinzel leitet sie das Austrian Democracy Lab. Ihre Themen sind politische Systeme, Parteien, Repräsentation, Partizipation. Katrin, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
In deiner wissenschaftlichen Arbeit hast du ein sehr spannendes Projekt gehabt. Und zwar hast du 2000 Wahlversprechen untersucht, was während den Wahlen versprochen wurde und was dann tatsächlich umgesetzt wurde. Was war denn da ein Ergebnis davon?
Nun, das Ergebnis war sicherlich, dass die Wahlversprechen viel eher umgesetzt werden, als man das so in der öffentlichen Meinung oftmals hört. Also gerade in der Zeit, das war ja eben meine Dissertation, und gerade in der Zeit, wenn ich erzählt habe, ich forsche zur Umsetzung von Wahlversprechen und in diesem größeren Kontext eben, wie repräsentative Demokratien funktionieren, habe ich eigentlich immer gehört, es wird sowieso nichts umgesetzt. Und das war so ein bisschen die Motivation, warum ich das dann gemacht habe. Und dann ist eigentlich herausgekommen, dass 50-60% so immer wieder sehr wohl umgesetzt werden, zumindest zum Teil umgesetzt werden. Also doch eigentlich an meiner Ansicht nach recht beachtlicher Anteil, weil man muss ja auch dazu sagen, ich habe mir die Wahlprogramme angeschaut und eben angeschaut, was da Konkretes in den Wahlprogrammen niedergeschrieben wurde. Und die Parteien, die sich dann eben in der Regierung wiederfinden, sind ja dann Parteien, die in Koalitionsregierungen zusammentreten. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass man nicht das komplette Programm 1:1 umsetzen kann, weil man muss einfach Kompromisse auch finden.
Du hast auch dazu einen Beitrag verfasst, dass der Juniorpartner immer mehr abgibt von seinen Forderungen?
Das Kosten der Regieren, das war ein anderer Aspekt an der Geschichte. Das war die Frage danach, also sprich, wenn dann die Regierungsperiode abgelaufen ist, wer wird denn dann von den Wählerinnen und Wählern mehr bestraft oder belohnt sozusagen? Und wenn wir uns da eben die Wahlergebnisse anschauen, im Schnitt der letzten Jahre, Jahrzehnte, hat eben der Regierungspartner ein Stück weit, also der größere Regierungspartner, ein Stück weit weniger verloren als der kleinere Regierungspartner. Was vor allem auch ganz stark auf eine Wahl zurückzuführen ist, nämlich auf die Wahl 2002, wo eben bekanntlich die FPÖ sehr, sehr stark verloren hat als Juniorpartner mit der ÖVP in einer Regierung. Und die wurden ja damals auf ein Drittel ihrer Wählerstimmen
reduziert,
ja. Wie man es sagen will, ja.
Woran liegt das? Oder woran glaubst du, dass es liegt?
Es gibt dazu eine größere europaweite Studie, die sich das eben genau angeschaut haben, an sehr, sehr vielen Ländern und sehr, sehr vielen Regierungen. Und die haben eben gesagt, dass der Juniorpartner es einfach ein Stück weit schwieriger hat, so dieses eigene Profil weiterhin auch zu schärfen und zu bewahren in einer Regierungsbeteiligung, plus eben in Kombination dann vielleicht auch weniger umsetzen kann und dass deswegen eben der Juniorpartner von einer Regierungsbeteiligung häufig mehr abgestraft wird als der Seniorpartner.
Aber es würde sich trotzdem empfehlen, in eine Regierung zu gehen, auch wenn man aufgrund der Koalition vielleicht Stimme verliert?
Nun, das ist die Entscheidung, die jede Partei dann für sich treffen muss. Wir sagen ja in der politikwissenschaftlichen Literatur, dass das da so ein Dreiklang an Zielen gibt, nach denen die Parteien streben. Also einerseits nach Wählerstimmen, andererseits nach politischen Ämtern und zum dritten nach politischen Inhalten. Und diese drei Ziele muss man jede Partei für sich auch ein Stück weit in Einklang bringen. Ich würde mal sagen, zum Zeitpunkt einer Wahl sind sicherlich die Wählerstimmen, die ganz nach vorne rücken, weil davon abhängig macht es dann, wie es mit einer Regierungsbeteiligung und wie es mit der Umsetzung von Inhalten eben aussieht. Und zu der Umsetzung oder zu den politischen Ämtern können wir natürlich auch noch eins ganz deutlich feststellen, dass hier eine sehr lineare Beziehung besteht zwischen wie viele Wählerstimmen habe ich bekommen und wie viele Ämter bekomme ich in einer Regierungsverantwortung. Also sprich, je mehr Stimmen, auch je mehr politische Ämter. Also das sind schon auch die direkten Ergebnisse dann auch von einer Regierungsbeteiligung. Dann muss man natürlich die Zeit dann nützen und irgendwie hoffen, bei der nächsten Wahl trotzdem noch überzeugen zu können.
Mhm. Du hast 2009 mit deiner Doktorarbeit begonnen. Also man kann jetzt sagen, du forschst 10 Jahre. Was sind denn so Erkenntnisse, die dich wirklich überrascht haben in dieser Forschungszeit?
Boah. Zurückblickend auf 10 Jahre Forschung. Ja, also ich glaube, das ist ein zentrales Argument oder ein zentraler Punkt ist sicherlich von diesem Beginn von der Umsetzung von Wahlversprechen und von dieser Analyse, weil das hat mir irgendwie auch so zum ersten Mal gezeigt, was Wissenschaft in meinen Augen können muss, können sollte, eben über diese schnell vorgefertigte Meinung, die man mal hat, einfach hinaus zu blicken und Daten dazu zu liefern, also irgendwie eine empirische Grundlage zu geben auch für den öffentlichen Diskurs im letzten Endes. Und also ich finde, das war irgendwie auch das Spannende und das war das, womit man sich gedacht hat, okay, das zahlt sich jetzt aus, dass ich jetzt nochmal 3 Stunden investiere, um ein Wahlversprechen zu überprüfen und um festzustellen, ob es jetzt dieses Gesetz gegeben hat oder ob es diese Maßnahme gegeben hat, weil man legt dann immer noch so einen klitzekleinen Baustein dazu mit jedem überprüften Wahlversprechen, aber in Summe ergibt es dann eigentlich ein ganz schönes Bild und man kann auch, also ich bin eben ab 1990 gestartet, man kann dann auch so ein bisschen so nachvollziehen, woher die Vorschläge kommen, wie lange es diese Vorschläge schon gibt, ob sie immer wieder wiederholt werden, ob sie umgesetzt wurden. Man lernt dadurch dann einfach sehr viel über die Programmatiken der Parteien, über den politischen Wettbewerb, woher Vorschläge kommen und wie sie dann auch wirklich umgesetzt werden, wann, welche Faktoren es erklärt, dass sie umgesetzt werden und letztlich dann dadurch natürlich erklärt, wie eben repräsentative Systeme, wie unsere Demokratie funktioniert und wie diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen wir letztlich alle leben.
3 Themen, die ich oft im Zusammenhang mit der Recherche und deiner Person gehört habe, sind Wahlrecht, Föderalismus und Partizipation. Was wären denn zum Beispiel Bereiche, wo du am meisten Reformpotenzial und auch Reformbedarf siehst?
Also zu den angesprochenen Bereichen, das sind die 3 Themenbereiche, wo wir am Austrian Democracy Lab jetzt dazu forschen. Das Austrian Democracy Lab möchte ja im Prinzip die Demokratiequalität in Österreich messen, das Demokratieverständnis messen und im letzten Ende auch diese Reformpotenziale zu identifizieren. Da stehen wir, muss man aber auch dazu sagen, einfach noch sehr, sehr weit am Anfang und das ist eben die aktuelle Forschung, die gerade im Gange ist. Was ich einfach glaube, wenn ich über Demokratie nachdenke und über mein eigenes Demokratieverständnis wahrscheinlich ein Stück weit reflexiere, dass einfach Partizipation das zentrale Element ist und die Frage danach, wie die einzelnen Bürgerinnen und Bürger zur Demokratie stehen und ob sie sie unterstützen, ob sie mitmachen, partizipieren. Und wenn das gegeben ist, einfach, denke ich, ist auch ein demokratisches System einfach stabiler. Also da gibt es auch ein ganz schönes Zitat von 2 Politologen, von Werber und Nie, die eben gesagt haben, je mehr Partizipation, umso mehr Demokratie. Und ich glaube, das fasst eben ganz gut zusammen und deswegen ist das oder sind das Bereiche einfach, wo wir auch glauben, dass wir hier mehr Forschung dazu machen wollen, eben was du angesprochen hast, dass man sich das Wahlrecht anschaut, weil Demokratie ist mehr als Wahlen, aber Wahlen ist ein ganz zentraler Punkt. Und deswegen, wie es eigentlich dazu kommt, wie sich Menschen beteiligen können, wie die Umrechnung von Stimmen in Mandaten letztendlich auch funktioniert und eben dieser politische Partizipationsbereich, den wir eben breiter definieren als eben nur die Wahlteilnahme, wo zum Beispiel auch darunter fällt, ob sich jemand am politischen Diskurs online beteiligt, wer sich da beteiligt oder auch wie es mit dem Einsatz von Instrumenten von direkter Demokratie aussieht, was ja auch ein Thema beispielsweise ist, dass wir in der politischen Diskussion ganz oft haben und wo es immer wieder Vorschläge von den Parteien gibt, wie, was, wo man anders machen könnte. Und deswegen wären das eben diese drei großen Themenbereiche, auch die Bereiche, wo wir gesagt haben, okay, da möchten wir einfach mehr Forschung noch mit reinbringen.
Jetzt kann man dem entgegenstellen, dass Österreich nicht gerade Weltmeister in Partizipation ist. Was wäre so eine Maßnahme, die du gerne umgesetzt sehen würdest für Partizipation?
Also ich glaube jetzt nicht, dass ich an der Stelle eine politische Maßnahme nennen möchte, wo ich sagen kann, okay, das muss die Politik umsetzen und dann ist alles gut im Bereich der politischen Partizipation. Also ich schaue mir jetzt gerade sehr die unterschiedlichen Mechanismen an und versuchen besser zu verstehen, wann jemand bereit ist, sich auch politisch zu partizipieren. Also wann jemand sagt, okay, ich möchte die wenige Freizeit quasi, die mir zur Verfügung steht, neben Beruf, neben Familie, neben Hobbys, einfach nützen und meinen Beitrag zur Demokratie zu leisten und dann herauszufinden, wann das stattfindet und mit diesen Dingen dann auch das weiter zu kommunizieren.
Das siehst du quasi die Grundlage an, damit die angebotene Partizipation überhaupt wirklich angenommen wird.
Nein, das ist die Grundlage daran, um das demokratische System, das demokratische Miteinander besser zu verstehen. Um eben zu sagen, okay, was sind eben die erklärenden Faktoren? Wir können sagen, was motiviert zur politischen Partizipation? Und wir haben ja beispielsweise eben das Demokratieradar, wo wir die Bevölkerung befragen, unter anderem eben auch zu Bereichen von politischer Partizipation. Da haben wir eben festgestellt, dass Unzufriedenheit, also im Sinne von ich bin nicht zufrieden, welche Richtung sich das politische System entwickelt oder ich fühle mich da ein bisschen abgehängt, dass diese Dinge auch ein Stück weit erklären können, wann Menschen tatsächlich dann doch aufstehen und sich mehr beteiligen am politischen System. Und diese Faktoren finde ich einfach spannend, dass man sich das anschaut und herausfindet, wer beteiligt sich mehr.
Oder sind es eher die Zufriedenen oder die Unzufriedenen?
Unzufriedenheit als Motivation, sich zu beteiligen. Und beispielsweise, wenn wir es konkreter machen auf den Fall zur politischen Diskussion online, haben wir immer wieder gesehen in unseren Studien, dass eben Frauen beispielsweise sich weniger am politischen Diskurs online beteiligen, also hier weniger ihre Stimme äußern wollen. Und das sind so ein Stück weit diese Merkmale, Faktoren, die wir einfach analysieren, ans Licht bringen möchten und diskutieren möchten.
Weg von der Partizipation, hast du noch einen Impuls für Föderalismus zum Beispiel? Das ist auch so ein Dauerthema in Österreich.
Ja, also Föderalismus, das ist einfach der Bereich, wo wir jetzt gerade im Feld sind. Also sprich, da haben wir unterschiedliche Aktionen oder Forschungsansätze, die wir machen. Also wir befragen hier einerseits die Bürgerinnen und Bürger in Österreich bei einem Demokratieradar. Und das ist eine Umfrage, die jetzt bereits abgeschlossen ist und eine zweite Umfrage, wo wir jetzt aktuell gerade im Feld sind, gerade befragen. Dazu kombiniert haben wir eine Studie mit Landtagsabgeordneten, wo wir hier die Landtagsabgeordneten befragen, um quasi so den zweiten Blickwinkel auf das Thema noch einzuholen. Ja. Und wo wir eben schauen möchten, wie die unterschiedlichen Meinungen auf den Themenbereich Föderalismus blicken. Und dazu wird es dann eben noch eine große Publikation geben zu diesem Themenbereich Föderalismus. Wie gesagt, das ist halt jetzt aktuelle Forschung gerade.
Eine Frage, die du, glaube ich, auch so direkt beforscht hast, ist ja die politische Ökonomie von Reformen. Mhm. Was bewegt eine Mehrheit dazu, die Anliegen von einer Minderheit umzusetzen?
Also ich glaube, dieses Verhältnis Mehrheit-Minderheit ist ein ganz zentraler Punkt von einem demokratischen System. Also natürlich haben wir Parlamente, die mit Mehrheitsbeschlüssen arbeiten, aber der Schutz von Minderheiten ist einfach ein Aspekt, der ausschlaggebend, sinngebend von Demokratien auch ist, und dass man das auch verfassungsmäßig verankert und dadurch festsetzt und dass das dann so auch garantiert wird.
Du hast vorher das Democracy Lab schon angesprochen. Ihr forscht eben zur Demokratiezufriedenheit, zur Zukunft der Demokratie. Wie ist es entstanden? Wo ist die Idee hergekommen dafür?
Also die Idee dafür gab es noch vor meiner Zeit, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit es dann wirklich eben gegründet wurde, das Austrian Democracy Lab, seit Beginn 2018 eben an Bord und leite das eben mit der Kollegin Christina Heinzel. Das Austrian Democracy Lab ist ein Teilprojekt von einem größeren Forschungscluster, der heißt Democracy Research. Und neben uns eben, also neben dem Austrian Democracy Lab, gibt es noch das Regiopal, also das Regional Parliaments Lab. Und was der ihr Auftrag oder ihr Blickwinkel ist, die schauen sich jetzt nicht nur den Fokus Österreich an, sondern die schauen sich eben den Fokus Europäische Union an, die einzelnen Regionen in der Europäischen Union, und schauen sich an, wie Demokratie hier funktioniert. Das macht die Professorin Ulrike Gero gemeinsam mit der Sarah Mayer, auch von der Donau-Universität Krems.
Was wollt ihr im Idealzustand erreichen mit dem Democracy Lab?
Also für den Österreich-Part ist, glaube ich, wirklich eins ganz zentral, dass wir sagen, wir möchten über die Zeit nämlich auch verfolgen, wie das Demokratieverständnis der Menschen, die in Österreich wohnen, wie es um dieses bestellt ist, um eben auch zu zeigen, okay, wie wirken sich beispielsweise Regierungswechsel, haben wir jetzt beispielsweise politische Krisen, wie wirkt sich das aus auf das Demokratieverständnis der Menschen in Österreich, wie gefestigt ist das demokratische System in Österreich. Dazu haben wir zwei Zugänge, also zwei methodische Zugänge. Einerseits eben den quantitativen, wo wir im Rahmen vom Demokratieradar einfach groß angelegte Bevölkerungsumfragen machen. Die finden alle 6 Monate statt und das sind jeweils 4.500 Menschen, die wir sowohl per Telefon als auch online eben befragen zu diesem Themenbereich. Und andererseits, weil natürlich in diesen quantitativen Umfragen jeder Forschungsansatz hat auch seine Grenzen, manche Dinge vielleicht nicht so herauskommen können, machen wir auch qualitative Demokratiegespräche mit einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, wo es auch hier noch einmal eben um Demokratieverständnis geht, aber ein Stück weit diesen anderen Zugang, einfach diesen Gesprächszugang, den man einfach in quantitativen, groß angelegten Umfragen nicht hat. Ich glaube, jeder kennt diese, ja. Diese Fragen, sehr zufrieden, etwas zufrieden, wenig zufrieden, die dann natürlich ein Stück weit eben einfach begrenzen, was an Antwortmöglichkeiten vorhanden ist. Also,
wie verbindet ihr die zwei Elemente, qualitativ und quantitativ?
Nun, die befruchten sich sozusagen gegenseitig. Also einerseits natürlich, wenn in diesen Demokratiegesprächen ein spannender Punkt herauskommt, dass man dann sagt, okay, wie könnten wir das abtesten, auch im größeren Rahmen, um dann Rückschlüsse zu machen, dass das wirklich eine Motivation ist, die auch repräsentativ, wie man so schön sagt, eben für die Bevölkerung ist, oder ob das jetzt eben ein Einzelgespräch war. Und andererseits, auf der anderen Seite gesehen, wenn wir jetzt diese groß angelegten Bevölkerungsumfragen haben und da wir eben an einen Punkt stoßen, wo wir glauben, okay, aber warum ist das jetzt so? Und irgendwie, wir kriegen das durch diese, wir kriegen das durch diese geschlossenen Antworten nämlich raus, dass man das dann nochmal eben kombiniert mit den Gesprächen und eben sagt, okay, dass man da, also die Kollegin Daniela Ingruber macht das mit den Demokratiegesprächen, und dass wir dann da eben sagen, okay, vielleicht könntest du da nochmal jetzt mit deinen befragten Personen einfach nochmal im Detail drüber sprechen. Aber eine dieser Schiene ist eben der Mensch im Mittelpunkt mit diesen zwei methodischen Befragungszugängen. Mhm.
Wie siehst du grundsätzlich das Ökosystem Demokratie in Österreich? Weil es gibt eben den Demokratiebefund, Demokratieradar, Demokratiemonitor. Es gibt ja recht viel aus dem Bereich, aber welche Ressourcen braucht es noch, damit es noch stärker gedeihen kann?
Also, wie du es jetzt ansprichst, ich denke, wir haben natürlich schon einiges an Forschungsanstrengungen und ich glaube, dass die, natürlich man auch beruflich bedingt, dass die relevante Forschungsanstrengungen sind, weil ein Aspekt, den ich eigentlich auch immer wieder betone, ist, dass wir in der Demokratie leben und dass das sicherlich ein Privileg ist, dass wir in einer Demokratie leben mit all den Möglichkeiten, die damit einfach verbunden sind für den Einzelnen. Aber dass das natürlich kein Garantieschein ist, dass das für den Rest unseres Lebens so sein wird, dass das für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder weiterhin so sein wird und dass die in einer gefestigten Demokratie einfach leben werden. Und deswegen ist, glaube ich, eben ein ganz zentraler Punkt, dass sich jeder Einzelne, aber eben auch die Wissenschaft einfach mit diesem Themenbereich auch befasst und seinen oder ihren Beitrag einfach dazu leistet.
Du hast jetzt lustigerweise die Verantwortung vom Staat und von den Institutionen überhaupt nicht angesprochen. Mhm. Das wäre ja in deren eigenen Interesse, solche Themen zu fragen und zu festigen. Wo siehst du da die Verantwortung im weitesten Sinne?
Ja. An die habe ich jetzt sogar gedacht, aber nicht gesagt. Das ist natürlich falsch, weil ich glaube, mit dem Punkt jeder Einzelne geht es natürlich auch an Politiker, Politikerinnen, geht es natürlich auch an die Institutionen dann als solches gesprochen, die auch diese Aufgabe und diese Verantwortung haben, sich mit dem Thema zu befassen, aber sich natürlich auch, also gerade wenn wir jetzt von Politikerinnen und Politikern sprechen, einfach auch dieser Verantwortung bewusst sein, wie man mit dem Gegenüber, mit dem politischen Mitbewerber umgeht, dass das natürlich im Endeffekt auch immer reflektiert darauf, auf die Politik als solches, auf das politische System als solches. Und das ist sicherlich eine Verantwortung, wo sich die einzelnen Akteure auch bewusst sein müssen. Ja.
Wie weit muss ich mich zurücknehmen, um das große Ganze trotzdem noch gut darstellen zu lassen? Also schwierige Frage, yeah. Das ist mir klar.
Also ich denke, Demokratie ist auch der Wettbewerb der Ideen. Also man kann da schon auch, also man muss da gegeneinander argumentieren und man muss auch Fehlentwicklungen aus der jeweiligen Perspektive aufzeigen und das, also man kann da ruhig diesen Wechselspiel machen und eben auch ganz bewusst kritisieren. Ich denke, wo man aufpassen muss, sicherlich sind so pauschale Verunglimpfungen, wo man sagt, das sind ja eh alles nur, und dann jegliches böse Wort, was man hier noch hinten dran stellen könnte, nicht? Also ich glaube, mit solchen pauschalen Verurteilungen muss man ganz, ganz stark aufpassen, weil das dann einfach dazu geneigt ist, dass eben auch eben bei Bürgerinnen und Bürgern brechen wir es jetzt herunter, das Vertrauen in das politische System oder Ähnliches eben sinken kann.
Was ich immer wieder faszinierend finde, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse ja teilweise wirklich sehr viel verändern könnten, aber sie gelangen teilweise nicht in die Breite oder finden wenig Resonanz in einer breiten Öffentlichkeit. Was bräuchte es denn oder wie können wissenschaftliche Kenntnisse stärker in diese Breite gelangen? Oder glaubst du, ist es gar nicht deren Zweck?
Ich glaube, niemand arbeitet gerne nur für die Schublade. Von daher...
Das ist schön gesagt.
Von daher ist es natürlich relevant und wichtig, dass einfach auch die wissenschaftlichen Ergebnisse diskutiert werden und besprochen werden. Ich sehe es aber eigentlich auch so, dass, also gerade jetzt von meiner eigenen Arbeit oder auch von Kolleginnen und Kollegen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Orientierung nach außen jetzt eben seitens der Wissenschaft gesprochen, auch zunehmend stattfindet und gerade auch das Verständnis der Politikwissenschaft sich in diese Richtung ein Stück weit noch mehr nach außen gedreht hat. Also dass ich sehe, dass viele versuchen eben mit ihren Ergebnissen auch eben an die Öffentlichkeit zu kommen und ein Aspekt, der da sicherlich auch eine Rolle spielt, sind die sozialen Medien, würde ich sagen, weil viele von meinen Kolleginnen und Kollegen eben da auch vertreten sind und diese Kanäle nicht nur nützen, um in der eigenen Bubble eben quasi zu sprechen und zu diskutieren, wie man es einfach bei wissenschaftlichen Konferenzen natürlich macht und hat, sondern eben auch der Versuch da ist, das runterzubrechen, zu konkretisieren, um es eben auch für das nicht wissenschaftliche Publikum auch zugänglich zu machen, das Stück weit. Dabei sei natürlich gesagt, dass das auch nochmal eine große Herausforderung ist, das einfach dann auch nochmal so aufzubereiten, dass...
Auf 280 Zeichen.
Nicht nur die mit den geringeren Zeichen, aber einfach genau nochmals festzustellen, okay, was heißt das jetzt wirklich? Weil ich glaube, wir als Wissenschaftlerinnen haben oft die Gefahr, dass wir uns dann vielleicht selbst daran verrennen und zu verliebt in unsere eigenen Modelle hier herumbasteln. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass es auch für uns, für unsere Forschung sehr viel bringt und sehr viel bringen kann, wenn man das einfach dann nochmal von diesem Blickwinkel aus betrachtet und sagt, okay, und was heißt das jetzt konkret?
Kann ich es einfach erklären.
Und was heißt das konkret? Und dann in weiterer Folge auch, und kann ich das damit dann auch erklären und nach außen tragen?
Guter Punkt. Eine Frage habe ich noch zur Zukunft der Demokratie. Eine wilde Frage. Braucht es noch Wahlen?
Ja. Warum? Einfache Antwort, nächste Frage.
Warum? Wahlen sind historisch gesehen ein relativ neues Phänomen in der Demokratie.
Also es braucht auf jeden Fall Wahlen. Ich habe es schon angesprochen, Wahlen sind im Zentrum von Demokratien. Natürlich nicht nur, aber im Mittelpunkt steht nun einmal die Wahl, die einfach sicherstellen soll, dass dieser repräsentative Gedanke, den wir in unserem System drinnen haben, auch sichergestellt wird. Also das ist wirklich... Es sind ja nicht die Bürgerinnen und Bürger, die direkt handeln und direkt staatliche Politik betreiben, sondern es sind in repräsentativen Systemen eben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter und in einer Parteiendemokratie wie in Österreich eben die gewählten Parteien, die einfach für den Großteil der Politikgestaltung verantwortlich sind. Und dafür braucht es Wahlen, und von den Theorien her gesprochen braucht es natürlich Wahlen, die dann bestimmte Merkmale auch aufweisen. Also es reicht nicht nur, dass man die Stimme abgeben kann, sondern es muss eben neben allgemein freie und faire und regelmäßige Wahlen auch diese unterschiedlichen Programme, die unterschiedlichen Parteien müssen gegeben sein, um eben auch wirklich eine Selektion zu ermöglichen zwischen verschiedenen Variationen, wie sich ein Land, in welche Richtung sich ein Land entwickeln soll. Und im zweiten Schritt dann müsst die Partei oder die Programme, die gewählt werden, auch dafür sorgen, dass sie eben ihre Inhalte umsetzen, um eben diese Verbindung wieder, diese Rückverbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Und dann natürlich die nächste Wahl garantiert dann wieder, dass eben man auch die Möglichkeit hat, eine richtige Entscheidung zu bestätigen oder eine falsche Entscheidung zu korrigieren. Und das ist im Zentrum dieses Gedankens. Also da sprechen wir noch nicht dann über Möglichkeiten, was an direktdemokratischen Instrumenten ausgebaut oder nicht ausgebaut werden soll, sondern da geht es jetzt wirklich einmal nur um den Kerngedanken, der um das Prinzip der allgemeinen, freien, fairen und gleichen, regelmäßigen Wahl herumgebaut ist.
Ich würde zum Schluss gerne auf deinen persönlichen Werdegang ein bisschen kommen. Warum hast du Politikwissenschaft studiert?
Eigentlich ein bisschen aus einem anderen Grund. Ich wollte eigentlich schon sehr, sehr lange politische Journalistin werden und habe deswegen eben auch begonnen mit Publizistik auf der einen Seite und Politikwissenschaft auf der anderen Seite. Also so die Vorstellung, mit dem Publizistikstudium lerne ich das Handwerkliche und mit dem Politikwissenschaftsstudium das Inhaltliche.
Gute Ergänzung, ja.
Und dann bin ich aber im Laufe des Studiums für mich selbst draufgekommen, dass mir der Journalismus einfach zu schnell ist, dass ich mehr Zeit brauche, dass ich mich sehr gern wesentlich länger mit den Themen auseinandersetze. Prinzipiell, wenn ich in der Wissenschaft ein Papier in einem Jahr herausbringe, denke ich mir, ich war schnell. Und so hat es mich dann in die andere Richtung verschlagen oder hat sich der Weg dann anders abgezweigt einfach. Und ich bin bei der Politikwissenschaft dann auch geblieben.
Abgesehen vom Tempo und von der Detailverliebtheit, mit der man sich den Bereichen widmet, was treibt dich an? Warum verwendest du deine Energie genau dort?
Ich glaube, ich hatte immer so die Motivation von dem Forschungspuzzle. Also da gibt es irgendwie was, was nicht stimmig ist. Und ich würde einfach gern ganz viele Daten sammeln, um zu zeigen, warum das nicht stimmig ist. Also das war einfach damals mit der Dissertation zur Umsetzung von Wahlversprechen so, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt wirklich so? Alle sagen das. Da müsste man sich doch nochmal genauer anschauen. Und es ist jetzt, also gerade auch bei dem Bereich politische Partizipation, diese Frage, die mich einfach interessiert, warum beschäftigt sich jemand damit? Warum investiert jemand seine Zeit, um eben einem Dienst der Demokratie, das klingt zu poetisch, aber um sich eben einfach zu beteiligen und seinen Beitrag auch zu leisten? Und was sind da einfach die Muster dahinter, die Erklärungen dahinter, die man suchen kann? Und das finde ich einfach sehr spannend, wenn man aus vielen Daten dann auch wirklich Struktur dahinter
die
erkennen
Poesie
kann.
Dahinter.
Ja, es ist noch poetischer, ja. Also die irgendwie Struktur dahinter erkennen kann und Motive auch herauslösen kann.
Wenn du jetzt auf deinen Werdegang zurückblickst, was sind denn so Erfolge und Niederlagen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Oder Hürden?
Erfolge und Niederlagen. Ach, man hat ständig Erfolge und Niederlagen. Man hat oft Niederlagen. Also sicherlich, ich glaube, es ist halt von wissenschaftlichen Arbeiten her geprägt einerseits, dass man das Herzblut und jede Publikation in jede wissenschaftliche Arbeit steckt und dann das einreicht zur Publikation bei einer Fachzeitschrift und dann zurückbekommt, nein, nehmen wir nicht. Das ist sicherlich immer eine Niederlage, mit der man auch lernen muss, umzugehen. Ich glaube, das war sicherlich die größte Lektion auch, die ich daraus gelernt habe, nochmal ein anderer Umgang mit Feedback auch. Also, dass man sich dann nicht für sich selbst diese Mauer aufbaut und sagt, das war's jetzt, das ist das, was ich geschafft habe und jeder, der jetzt irgendwas kritisiert gleich komplett mich und
das
kann nicht mehr weitergehen. Sondern eben einfach, dass viel, viel Positives von so einem Feedback kommt, das oftmals auch stimmt und dass man das einfach nochmal einnehmen kann, einfach diese anderen Perspektiven von anderen Menschen annehmen kann und dadurch selbst einfach weiterkommt im Leben, in der Forschung. Und die Erfolge, denke ich, waren sicherlich bei den Projekten, bei denen ich gelandet bin und sein darf, weil ich das, glaube ich, waren immer sehr, sehr spannende und bereichernde Projekte. Also jetzt konkret eben bei der österreichischen Wahlstudie, wo ich gearbeitet habe, dass ich dort eben wissenschaftlich sozialisiert wurde. Also wo man halt einfach wahnsinnig viel hat mitnehmen können, weil ich das Projekt einfach super sinnvoll und spannend auch gefunden habe, wo wir keine Wahlstudie noch in Österreich hatten und mit dem Outness, mit der österreichischen Wahlstudie das eben etablieren konnten, auch mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, mit Parteienseite, also politisches Angebot, mit Wählerseite, also Nachfrageseite von Politik und Medienseite und wie diese Akteure zusammen spielen und auch mit der Position in Hamburg an der Universität einfach nochmal auch einen ganz anderen Blickwinkel auch von der Forschungslandschaft dann eben in einem anderen Land arbeiten zu können, das hat mir sicher wahnsinnig viel gebracht und aktuell eben auch beim Austrian Democracy Lab, weil das, denke ich, einfach auch eine sehr sinnvoll investierte Zeit ist in Forschung zur Demokratie, in ein besseres Demokratieverständnis, auch in ein besseres Demokratieverständnis für mich selbst.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Hast den Nationalrat hinter dir. Was hättest du denn gerne?
Oh. Das ist schwierig.
Das höre ich immer. Also genug Ideen hättest du, ja?
Ja, also das auf ein Gesetz irgendwie...
Muss jetzt nicht besonders konkret sein, aber...
Auf ein Gesetz runterzubrechen... Also ich glaube, man könnte sich alle könnten sich nochmal hinsetzen und darüber nachdenken, wie die politische Bildung in Zukunft gestaltet sein soll in Österreich.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Mein Plakat am Stephansdom. Demokratie ist unsere Zukunft.
Schön. Und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Mit wem würdest du denn gern plaudern?
Ich würde mit meinem Mann gehen. Wir haben zu wenig Zeit.
Das ist spannend, das höre ich oft so ganz persönliche Gäste. Katrin, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.